Buße, wir haben ja mehrmals das jetzt so gehört, Buße. Und ich will mal euch ganz persönlich fragen, was verbindet ihr mit Buße? Ist für dich Buße das Gegenteil von glücklich sein? Erzeugt Buße in dir eine negative Stimmung, weil du denkst, das hat mit Strafe zu tun? Verbindest du mit Buße, dass du dich traurig und bedrückt fühlen musst? Vielleicht sagst du auch Buße. Das gibt es im Neuen Testament nicht mehr. Da Buße, das ist pure Gesetzlichkeit und ist so der Gegenspieler zur Gnade Gottes. Was ist Buße? Das zu verstehen ist nicht ganz einfach, weil wir in unserer Zeit heute oder wie immer geprägt sind auch von unserer Gesellschaft. Wenn man nicht im frommen Kontext aufgewachsen ist, dann hat man Mühe eigentlich zu verstehen, was ist Buße. Bei uns im normalen Alltag wird Buße eigentlich nicht mehr gebraucht. Und wenn es gebraucht wird, hat es immer eine negative Bedeutung. Die Frage ist aber, ist das so? Und es ist spannend, dass wir uns mal auseinandersetzen, weil gerade im Alten und im Neuen Testament kommt immer wieder das Wort Buße vor. Man wird aufgefordert, Buße zu tun. Und ich empfinde, das hat eine besondere Bedeutung für uns. Das ist für unseren Glauben ganz wichtig und es kann uns positiv prägen, wenn wir verstanden haben, was ist eigentlich Buße. Und deswegen habe ich diesen Titel eben Buße oder die Predigt damit überschrieben, dass ich gesagt, das ist eigentlich ein Geschenk Gottes, dass wir Buße tun können. Es ist ein Liebesgeschenk Gottes und ich hoffe, dass am Ende der Predigt ihr sagen könnt, stimmt, das ist so. Als Grundlage für diese Predigt habe ich den Text, wie wir ihn gerade gehört haben, aus Lukas 3 genommen. Und wir haben gehört, wie Johannes der Täufer die Menschen zur Umkehr ruft. Um zu verstehen, was eigentlich der Auftrag vom Johannes den Täufer ist, wie er dazu kam und was der überhaupt jetzt machen soll, müssen wir so ein paar Kapitel zurückgehen. In die Zeit, als er noch gar nicht geboren war, als er noch gar nicht gezeugt war, nämlich zu der Zeit, als der Engel zu seinem Vater, Zacharias, in den Tempel kommt und wo dann Gott, der Engel, im Auftrag Gottes zum Zacharias kommt und sagt, wer dieser ist, den er bekommen wird. Und da heißt es, du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein und auch viele anderen werden sich über seine Geburt freuen. Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Er wird weder Wein noch andere berauschende Getränke zu sich nehmen. Schon von seiner Geburt wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und er wird viele in Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückbringen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia wird er das Kommen Gottes vorbereiten. Er wird dafür sorgen, dass die Eltern sich wieder mit den Kindern versöhnen und die Ungehorsamen werden wieder ganz fragen, wie sie Gottes Willen erfüllen können. So wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen. Hier ist vom Elia die Rede. Und es war so, dass die alttestamentlichen Prophezeiungen immer davon gesprochen haben, dass bevor der Messias kommt, muss der Vorläufer des Messias kommen. Und das ist jemand, der wie der Elia in der Vollmacht des Heiligen Geistes wirkt. Das war also praktisch dem Moment, wo Elias kommen sollte, wusste man das, also ein Mensch wie Elias ist gewesen, und jetzt bald kommt der Messias. Da ist Elia, das ist der Vorläufer und das wird passieren. Und diese Person, die da vorausgesagt wird, der wirkt wie der Elias, ist eine Person, die auf den Messias hinweisen soll. Soll nicht darauf hinweisen, da bin ich jetzt, der Tolle, sondern es geht darum, er muss auf den Messias hinweisen und er muss sagen, macht euch bereit, der Messias kommt. Bereitet euch innerlich darauf vor, er kommt. Und genau darum geht es. Es geht um Buße, die man tun soll. Jetzt gibt es noch so einen kleinen Gedanken, diesen Abschnitt. Ich habe mir gedacht, soll ich den reinnehmen? Ich möchte den reinnehmen, weil ich das sehr spannend finde. Hat nicht so sehr was mit Buße zu tun, aber so ein Gedanke, der mir wichtig geworden ist. Der Engel prophezeit ja den Zacharias, dass Johannes das Kommen Gottes vorbereiten soll. Und jetzt müssen wir uns bewusst sein. Johannes ist noch nicht geboren, 9 Monate später passiert es, da wird er geboren. Und jetzt sagt der Engel die Verheißung und dann dauert es aber nochmal von dieser Voraussage bis zum Eintreten des wirklichen Wirkens des Johannes, dass dann nochmal 30 Jahre es gedauert hat, bis der wirklich aktiv wurde. Erst im Jahre 28 nach Christus geschieht das, was der Engel da vorausgesagt hat. Da heißt es, in dieser Zeit sprach Gott zu Johannes, dem Sohn von Zacharias, der in der Wüste lebte. Also der Johannes wurde geboren, lebte erst bei seinen Eltern und dann wird ihm Gott irgendwann mal gesagt haben, pass auf, du gehst in die Wüste. Und dann hat er dort gelebt. Ich weiß nicht, in welchem Alter er dort hingegangen ist. Vielleicht war er 16, 17, 18. Aber dann hat es nochmal gedauert. Dann hat der Johannes dort gewartet, mindestens 10 Jahre in dieser Öde, bis endlich sich das erfüllt, was Gott vorausgesagt hat. Und ich weiß nicht, wie es dem Johannes gegangen ist. Aber ich stelle mir das nicht so einfach vor, in dieser kargen Gegend, in dieser Öde da wirklich zu warten. Und man hat das Gefühl, man ist zum Nichtstun verdonnert. Aber das ist das Spannende, dass Gottes Zeitplan sich manchmal ganz anders ist als den Zeitplan, den wir haben oder meinen, der müsste so sein. Manchmal sind wir auch zum Warten gezwungen. Und das sind dann so Zeiten, in denen wir nicht aktiv sein können. Wir würden es gerne, aber wir können es nicht. Und wir empfinden diese Zeiten dann auch als Wüstenzeiten. Anstelle, dass wir uns mit Elan und mit unseren Fähigkeiten und mit viel Freude in Gottes Reich einbringen, wechseln wir stattdessen Tag für Tag die Windeln unserer Kinder. Wir müssen vielleicht unsere Eltern pflegen. Oder wir müssen irgendetwas machen, wo wir sagen, das ist doch geistlich jetzt nichts Besonderes. Warum mache ich das? Das ist wertlos. Und ich finde es spannend, wenn man in die Bibel schaut, es gibt so viele Menschen, die von Gott in die Wüste geschickt werden. Und denken wir zum Beispiel an den Mose. Der begeht einen Mord, damals, als er in Ägypten noch eine führende Position hatte, begeht einen Mord, weil er dachte, er muss jetzt, ja, er ist ja der berufene Führer, er wird jetzt jemanden, wird diesen Vorarbeiter der Ägypter ermorden, damit er dann, ja, schon mal klar macht, hier, ich bin jetzt der Herrscher und dann geht es voran. Das geht misslingt und er muss fliehen und geht nach Midian. Und dann wartet er 40 Jahre dort in der Wüste und er hütet die Tiere dort. Und erst dann kommt Gott auf ihn zu und beruft ihn zum Führer des Volkes. Aber es gibt noch andere Leute, auch Elia, Jakob, Johannes, von dem wir gerade gehören, und selbst Jesus lebten immer wieder eine Zeit lang in der Wüste. Aber diese Zeiten, das waren keine verlorenen Zeiten, sondern es war für diese Person, für ihre persönliche Entwicklung und ihren späteren Dienst wichtig, dass sie das hatten. Und so sind auch die Wüstenzeiten, die wir erleben müssen, wichtig für uns. Weil Gott will uns in dieser Zeit verändern. Er will uns zurüsten und er will uns prägen. Das Problem ist nur, dass wir manchmal in der Zeit, wenn wir da drin stecken, da überhaupt nicht den Sinn sehen. Erst im Nachhinein können wir manchmal sagen, doch, das war eine gute Zeit. Ich habe vor kurzem einen Bericht von einer jungen Frau gehört, die wirklich in vollem Jahr, war jung, hat im vollen Jahr mit 20 Jahren sich in der Gemeinde eingebracht, die hat viel bewegt, hat Jugendarbeit gemacht und dann hat sie geheiratet und dann hat sie ein Kind bekommen und plötzlich war das Kind eben kein gesundes Kind, sondern das Kind war behindert. Und Sie konnte nicht mehr mitarbeiten in der Gemeinde. Ihre ganze Energie und Zeit ist in der Versorgung dieses behinderten Kindes reingegangen. Und für sie war das nicht einfach. Sie hat gesagt, was soll das denn? War frustriert von Gott und ihrer Situation. Sie hat gesagt, ach, wenn Gott, wenn du das Kind heilen würdest, würdest du mich doch viel besser gebrauchen können, als dass ich jetzt hier so absorbiert bin von meinem Kind. Und erst nach einiger Zeit hat sie verstanden, dass das Kind mit ihrer Behinderung, mit ihrer Behinderung ein Geschenk für sie ist. Und sie hat dann gemerkt, dass vieles, was sie gemacht hat, eigentlich sie für sich selbst gemacht hat, um besonders groß herauszukommen. Aber dort hat Gott sie herausgenommen und mir bewusst gemacht, du musst nichts Besonderes machen. Bist geliebt von mir und wirke einfach. Und ich brauche dich bei deinem Kind. Und sie hat dann nachher sagen können, es war ein Segen für mich, dass ich dieses Kind habe. Und deswegen sind deine und meine Wüstezeiten keine vertane Zeit, sondern Zeiten, die uns gut tun. Und es ist hilfreich, dass wir in diesen Zeiten mal uns daran erinnern, dass Gott uns nicht vergessen hat. Dass es nicht Gott uns straft oder dass es irgendwas ist, wo er uns dann etwas nicht gönnt. Sondern Gott macht uns manchmal in diesen Zeiten bewusst, dass unser Leben nicht an Leistung und Ertrag und besonderen Gewinn an Effektivität gebunden ist. Sondern manchmal sind diese Zeiten für uns da, dass wir einfach nur wissen, wir sind von Gott geliebt. Und Gott leistet sich mit uns diesen Luxus. Der amerikanische Pastor und Buchautor John Ortberg, der sagte einmal so, wie ich finde, einen sehr treffenden Satz: Was Gott in uns tut, während wir warten, ist mindestens so wichtig wie das, worauf wir warten. Soweit mal dieser Nebengedanke. Aber Gott ruft dann den Johannes aus der Wüste und er lässt ihn endlich den Job machen, den sich Johannes wahrscheinlich schon lang ersehnt hatte. Und er fängt dann an und er ruft zur Buße und er tauft. Noch ein Gedanken zur Taufe. Das ist mir also erstmal wirklich bewusst geworden. Johannes, der machte mich etwas mit der Taufe. Die Juden kannten die Taufe bis zu dem Zeitpunkt auch. Aber Johannes gibt der Taufe eine völlig neue Bedeutung. Da heißt es, also er predigt, kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen. Dann wird er euch eure Sünden vergeben. Hallo? Was ist denn das für eine Aussage? Wo können Sünden damals noch vergeben werden? Wo? Im 40 Kilometer entfernten Tempel. Und da konnte nur ein Priester, der von Gott eingesetzt wurde, die Sünden vergeben. Und jetzt sagt Johannes, kommt zu mir in die Wüste. Hier könnt ihr eure Sünden vergeben bekommen. Und da fragt man sich, wie kann denn Johannes das machen? Wie kann er das sagen? Ist das irgendwie komisch? Das passt ja nicht. Er ist doch kein Priester, er ist zwar Sohn eines Priesters und er wäre vielleicht auch Priester geworden, wenn er weiter dort gewesen wäre. Nein, aber Gott hat ihn in die Wüste gerufen. Um das richtig zu verstehen, müssen wir sehen, dass Johannes ja nicht aus seiner eigenen Überzeugung jetzt hier tauft und Buße zu Buße ruft, sondern Gott hat ihn dazu beauftragt. Gott hat gesagt, mach das. Und wenn Gott das macht, hat es einen Sinn. Gott würde sich selbst nicht widersprechen. Und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass Gott mit der Taufe und damit den verbundenen Sündenvergebung schon mal hinweisen will, dass bald der Tempel nicht mehr nötig ist, weil nämlich Jesus, der für die Menschheit gestorben ist, dann die Sünden trägt. Johannes sieht sein Taufen also nicht als Konkurrenz zu dem Opferkult im Tempel, sondern als ein Zeichen dafür, dass bald der Messias kommt, dass er sterben wird und dann der Opferkult im Tempel überflüssig wird. Man braucht den Tempel nicht mehr, sondern dann gibt es Christus, der für die Sünden gestorben ist. Und dazu spricht auch, dass der Tempel 70 nach Christus ja zerstört wurde und seit diesem Zeitpunkt ein Opfern nicht mehr möglich ist. Er ruft zur Taufe, aber vorher ruft er noch zur Buße. Und da sagt Johannes, kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen. Oder anders übersetzt kann man auch sagen, tut Buße und lasst euch von mir taufen. Beide Übersetzungen sind richtig. Das griechische Wort, wenn wir uns fragen, was ist denn jetzt Buße? In der Ursprache der Bibel steht für Umkehr oder Buße das Wort Metanoia. Und Metanoia meint eine Sinnesänderung, ein Gesinnungswandel. Aber das ist nicht nur ein Denken, wenn wir sagen, ich ändere meine Sinnung. Nein, das umfasst alles, den ganzen Körper. Die Bibel beschreibt das als Herz, eine Umkehr des Herzens. Das heißt, eine völlige Veränderung, eine völlige Umkehr. Weg von dem bösen Denken und Handeln hin zu dem guten Wollen und Tun. Weg von der Feindschaft gegenüber Gott hin zur Liebe zu Gott. Und es geht um eine radikale, echte Hinwendung zu Gott. Wenn wir nur das Richtige tun wollen, es aber nicht tun, dann ist das nicht Metanoia. Und genauso wenig ist Metanoia dann, wenn wir sagen, ich tue ja das Richtige, aber wir stehen mit unserem Herzen nicht dahinter. Es gehört beides zusammen. Handeln und Tun versteht die Bibel immer als Ganzes. Und das ist so, dass man sich vollkommen auf Gott ausrichtet, auf seinen Willen. Dass man will, was Gott will, will ich auch tun. Und das Wichtige ist, und das ist immer das Problem, weil wir immer das so sagen, ja, wir sind ja perfekt, sind wir Menschen noch nicht, schaffe ich doch gar nicht. Darum geht es nicht. Wir haben sofort so ein griechisches perfektes Denken dahinter. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir fehlerfrei und perfekt werden. Das schaffen wir nicht. Es meint einfach, dass wir sagen, ich lebe mein ganzes Leben für Gott. Ich gebe mich ab. Und das umfasst, dass ich mein Leben nicht nur mit meinen guten Seiten, mit meinen Begabungen für Gott einbringe, sondern genauso gebe ich meine Sünde und meine Abgründe und mein Versagen Gott hin. Und es bedeutet, ich lasse Jesus, du bist Herr in meinem Leben über alles. Zu Johannes kommen da massenhaft die Menschen. Und die wollen sich taufen lassen. Doch Johannes spricht sehr deutliche Worte zu den Menschen. Da sagt er, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht Gottes entrinnen? Zeigt durch Taten, dass ihr wirklich zu Gott umkehren wollt. Bildet euch nur nicht ein, ihr könnt euch damit herausreden. Abraham ist unser Vater. Ich sage euch, Gott kann selbst aus diesen Steinen hier Nachkommen für Abraham hervorbringen. Schon ist die Axt erhoben, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine gute Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Das sind heftige Worte und die können einen richtig Angst einjagen. Und wir können uns fragen, warum sagt er das? Was ist der Grund? Und der Grund ist, dass die Menschen dorthin kommen und mit einer falschen Haltung dorthin gehen. Und Johannes hat den Heiligen Geist und wird von Gott inspiriert und er sagt, schau in das Herz dieser Menschen. Und dann siehst du, was ihre wirkliche Motivation ist. Und die ist nicht so, die ist falsch. Da ist eine falsche Heilsgewissheit, die sie haben. Das müssen wir verstehen. Abraham ist ja der Urvater des Volkes der Juden. Gott hat damals mit Abraham einen Bund geschlossen. Und jeder, der sich dann beschnitten hatte, sagte, ich gehöre zu diesem Bund, ich gehöre zu Gottes Volk dazu, ich bin Teil von Gott. Und das ist vollkommen in Ordnung, das war beabsichtigt. Das Problem ist nur, dass die Juden sich darauf berufen haben, haben gesagt, ja, wir stammen ja von Abraham ab, ich bin beschnitten, ich bin Teil dieses Volkes, also da kann ich doch leben und handeln, wie es mir fällt, ist doch nicht wichtig, ob ich das so befolge, was Gott da sagt, das ist doch nicht wichtig, Hauptsache ich gehöre zum Bund. Und das war so ein Widerspruch in sich. Man ist Gottes Kind, aber man lebt nicht danach. Und die Menschen haben gelebt teilweise, als würden sie Gott nicht kennen. Und genau dieses falsche und lebensgefährliche Heilssicherheit will Johannes ihnen deutlich machen. Und er fordert sie auf, Buße zu tun, weil das nicht irgendwie eine Lappalie ist, wie sie leben, sondern es hat eine Folge für sie. Es geht bei ihnen ums Heil. Und Gott ruft zurück und er sagt, komm, lebt wieder mit Gott. Das ist wichtig. Und ich glaube auch, dass die Leute innerlich bewegt waren. Man kann ja sagen, ja, wenn der so die Leute da so angemeckert hat oder da ins Gewissen geredet, dass die Leute alle weggegangen sind. Nein, ich glaube, dass die Leute tief bewegt waren. Und ich glaube, dass Menschen, die so leben, auch tief bewegt sind und sagen, ja, stimmt. Im tiefsten Inneren sehnt sich jeder nach Gott und in der Gemeinschaft mit Gott. Und das ist dann etwas, wo endlich mal jemand ehrlich ist und sagt, hier, du lebst nicht mit Gott, kehr um, geh da weiter. Und deswegen ist auch für uns wichtig, da durch Jesus haben wir einen viel besseren und neueren Bund als noch den Abraham-Bund. Doch uns kann es genauso gehen wie die Juden damals, dass wir so in einer falschen Heilssicherheit sind. Wir meinen dann, ja, wir sind ja getauft, wir haben uns bekehrt, wir leben ja mit Jesus, wir gehen jeden Mal in den Gottesdienst, wir geben Spenden und wir engagieren uns auch. Wir sind versiegelt durch das Blut Jesus. Und dann spielt es überhaupt keine Rolle, wie ich da bin auf der Arbeit oder wie ich lebe. Ist doch wurscht, egal. Ich bin gerettet. Halleluja. Hauptsache, ich habe Jesus. Dass Jesus das nicht unbedingt so sieht, dass er nicht möchte, dass wir so leben, das machen zum Beispiel die Sendschreiben der Offenbarung deutlich. Ich habe die neulich wieder gelesen und ich habe gedacht, boah, was spricht da Gott hinein? Er spricht der Gemeinden an. Und eine Aussage, da sagt es in Offenbarung 3,20, das ist die Gemeinde in Laodicea, da sagt Jesus, merkst du denn nicht, noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Dieser Text, der wird sehr häufig dafür genommen, dass wenn jemand eine Entscheidung für Jesus trifft, dann spricht mir ihm zu. Siehst du, Jesus klopft an der Herztür, entscheide dich. Das ist auch richtig und gut, das darf man gern verwenden. Aber der Kontext dieses Textes sagt was ganz anderes aus. Der spricht nicht Menschen an, die sich noch nicht bekehrt haben, sondern er spricht Menschen an, die sich bekehrt haben. Die Christen damals spricht Jesus an, die haben mit Jesus gelebt. Und schaut sich das mal an, lest mal die Sendschreiben, Kapitel 2 in der Offenbarung oder 3. Guckt euch das mal an. Und da werdet ihr merken, wie positiv, aber auch Sachen negativ sind. Und da hat es immer mit diesem geteilten Herzen zu tun, dass die Leute nicht hinterher sind. Und Jesus sagt, kehrt um, tut Buße. Sie sollen wieder brennend für Jesus werden und nicht so halb lauwarm durch die Gegend laufen. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Jesus sagt, mir wäre lieber, ihr wärt kalt oder heiß, aber dieses Lauwarme, das widert mich an. Und es ist doch klar, unsere Taufe, unsere Bekehrung, das ist ein Start mit Jesus. Und dann ist es nicht so, dass wir den zurücklassen, sondern dann geht es weiter. Es geht in eine tiefere Beziehung. Und wenn wir dann nur sagen, ich bin ja bekehrt, klar, und wir sind Lichtjahre von Jesus, von unserer Beziehung mit Jesus entfernt, dann stimmt doch was nicht. Dann brauchen wir wirkliche Metanoia, wirkliche Buße und Umkehr. Und deswegen sagt Jesus auch, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie ein unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Zuerst sagt Jesus, ich wünsche mir eine Gemeinschaft mit euch. Es geht hier nicht um die, Jesus und wollte nie oder Gott will nie Gericht haben. Es geht ihm immer um dieses Umkehren, dass die Menschen wieder zurückkommen in die Gemeinschaft mit ihm. Dass sie wieder eng verbunden sind. Dass sie das Leben haben. Jesus sagt, wenn du in mir bleibst, bringst du viel Frucht. Man fängt erst an zu leben in der Gemeinschaft mit Jesus. Und dann soll unser ganzes Denken, unser Fühlen, unser Handeln von ihm durchdrungen sein. Und nur in dieser Verbindung mit ihm fangen wir erst richtig an zu leben. Wir denken immer, ja, wenn wir ohne Gott leben, leben wir vielleicht besser. Oder wir würden gerne ohne und dann leben wir besser. Nein, das ist eine Lüge. Wir leben nur in der Verbindung mit Gott und wir werden Frucht bringen und das ist herrlich. Mir hilft es immer wieder, mir bewusst zu machen, wie ist denn meine Beziehung zu Gott? Und ich finde dann immer Vergleiche gut, wie kann man das vergleichen? Und da fällt mir immer die Ehe ein. Und es ist nicht ohne weiteres, gibt genügend Beispiele, dass die Bibel immer wieder den Bund mit Gott, den wir haben, mit der Ehe vergleicht. Das ist auch ein Bund, ein Ehebund. Und eine Ehe, wenn sie gut läuft, dann ist das eine schöne, herrliche Beziehung. Die Ehe ist die beste Konstruktion des menschlichen Miteinanderseins, auch wenn man gegenläufige Sachen heute dann hört und dann behauptet wird, naja, das ist ja ein Auslaufmodell und so. Alles Quatsch. Gott hat sich was dabei gedacht und das ist wirklich da. In der Ehe, da erlebt man Schutz, Geborgenheit. Man kann sich einander vergeben und man entwickelt sich positiv. Jeder entwickelt sich weiter, miteinander, aber auch weiter. Und man wächst. Ich wäre nicht der, wenn ich meine Frau nicht hätte. Und das hat viel dem zu tun, das ist eine super Sache, ist eine gute Konstruktion. Und deswegen ist dieser Bund geschützt, die Ehe, man soll nicht ausbrechen. Und wenn dann aber der eine Partner irgendwie eine Affäre hat und er bricht aus, dann hat das schwerwiegende Folgen. Dann bricht er diesen Ehebund. Und es ist statistisch belegt, dass die meisten Ehen, wo jemand fremd geht, die Ehe nachher kaputt ist. Sie funktioniert nicht mehr, die ist nicht mehr zu retten. Das liegt daran, dass der betrogen wurde, meistens nicht mehr das Vertrauen aufbringt und wieder neu anfängt. Nur wenn der Betrogene vergeben kann und wenn der betrogen hat, sagt, ich will das nicht mehr machen, ich will das machen, wenn die beide aufeinander zugehen, dann hat oft eine Ehe eine Chance. Aber das Herrliche, finde ich, was übersteigt diesen Ehebund, ist, dass wenn wir bei Gott aus der Beziehung ausbrechen, wenn wir in den Rücken zukehren, wenn er uns ganz egal ist, dass Gott uns nachgeht und er schenkt uns jederzeit die Möglichkeit, zu ihm wieder umzukehren. Gott ruft einmal durch Jeremia sein Volk dazu auf, Buße zu tun. Da heißt es, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Auch wenn wir Gott zutiefst verletzt haben, ruft er uns dazu auf, zu ihm umzukehren und wieder in die Liebesbeziehung einzusteigen. In einer gebrochenen Ehe ist das nicht so schnell möglich. Da muss Vertrauen wieder aufgebaut werden. Aber Gott sagt, wenn du wieder zurückkommst, dann fangen wir bei Null an. So, als hättest du mich nie betrogen. Ich will mit dir weiterleben. Er will, dass wir wieder mit ihm anfangen. Und er will, dass wir leben. Johannes fordert ja das Volk zur Umkehr auf. Und er zitierte ein alttestamentliches Zitat von Jesaja 40. Er sagt, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Krumme Wege sollen gerade und holprige Wege eben werden. Dann werden alle Menschen sehen, wie Gott Rettung bringt. Jesaja braucht ein Bild, das zu seiner damaligen Zeit sofort verständlich war, bei uns jetzt nicht mehr so. Aber das Bild ist so, das ging darum, dass wenn Soldaten eine befeindete Stadt eingenommen haben, gab es einen Bautrupp, der hat extra dann einen Weg gebaut von ihrem König bis zu dieser Stadt. Den hat man dann eben gemacht, da hat man alle Wege gerade und so, damit dann der König bequem in seinem Wagen in die Stadt reinreiten konnte. Und das ist das Bild, das Jesaja hier gebraucht. Und wir können uns selbst mal fragen, wo wir Jesus den Weg ebnen sollten. Also Jesus will das ja, er wartet. Und es ist nicht sein Problem, dass da irgendwas zwischen uns ist, es ist oft unser Problem. Und er sagt, komm, lass uns das wegräumen. Und wir können uns mal fragen, wo es Dinge sind. Wo haben wir Berge irgendwie aufgebaut und die freie Sicht von Jesus dadurch verloren? Was müssen wir wegreißen? Was müssen wir rausschmeißen? Was müssen wir wegräumen? Was müssen wir loslassen? Oder was müssen wir sogar vernichten, damit Gott wieder zu uns kommen kann? Wo gibt es Schlaglöcher in unserem Leben, die uns immer wieder so zu Fall bringen, an denen wir festhalten und uns von Jesus trennen? Was müssen wir vielleicht endlich mal zuschütten, damit wir ungehindert Jesus folgen können? Jesus ist das Leben. Und nur wenn wir mit ihm leben, können wir wirklich leben. Und das ist sein Wunsch, dass wir zu ihm umkehren. Und deswegen brauchen wir Buße, Metanoia, tiefe Buße, die so tief geht, dass wir mit unserem ganzen Leben ihm folgen wollen. Und deswegen ist Buße ein wirkliches Geschenk, weil es ist das Geschenk, damit wir wieder leben können. Amen.